Wer redet, ist nicht tot.
Ich habe mich mal wieder in der Bibliothek derer von Hellfeld eingefunden, denn Matthias von Hellfeld, unser Haus- und Hofhistoriker, hat mal wieder ein Buch geschrieben, beziehungsweise ist gerade in der Endphase des Buchschreibens. Worum geht's diesmal um? Lass mich raten, warte. Europa.
Nein. Oder vielleicht doch. Also es geht darum, dass nächstes Jahr der 175. Geburtstag sozusagen der Deutschen Revolution von 1848 ist. Und wenn wir unsere Schulbücher von früher aufschlagen, dann finden wir dort das Wort gescheiterte Revolution, weil sie tatsächlich ihre Forderungen zwar irgendwie kundgetan hat, aber sie sind dann letzten Endes von preußischem und württembergischem Militär vertrieben worden. Das heißt, die Revolution war 1849 zu Ende. Und die Frage, die mich immer umgetrieben hat, ist, aber ist sie wirklich gescheitert? Und da setze ich ein großes Fragezeichen mittlerweile hinter.
Ja.
Und möchte einfach sagen, nein, sie ist nicht gescheitert, sie war sogar höchst erfolgreich. Aber sie ist eben nicht sozusagen in eine Staatsform gegossen worden, sondern es sind Ideen und Gedanken und Schriftstücke, die da formuliert wurden, die uns bis zum heutigen Tage ja beeinflussen.
Das heißt, die Revolutionäre wollten eine bestimmte Staatsform erreichen. Also was hatten wir damals? Wir hatten damals das Kaiserreich, ne?
Nein, wir hatten damals den Deutschen Bund. Und der Deutsche Bund, das waren 38 Einzelstaaten, einzelne Länder. Das waren die Deutschländer. Das war eine Konstruktion des Wiener Kongresses, weil die europäischen Großmächte Preußen, Österreich, Frankreich, England, Russland eben kein besonders großes Interesse daran hatten, dass in der Mitte des Kontinents jetzt noch ein sechster Riese sozusagen entsteht. Und deswegen haben sie sich gedacht, wäre es vielleicht gar nicht so falsch, die deutschen Länder in einen Bund zusammenzufassen. Und der Trick an diesem Deutschen Bund, der war eben, dass man innerhalb des Deutschen Bundes die Grenzen nicht verändern durfte. Das heißt, die einzelnen 38 Teilnehmer, 34 Länder und 4 Stadtstaaten blieben bestehen, garantiert von den Großmächten. Und die Außengrenze durfte auch nicht verändert werden. Also deutsche Minderheiten in Österreich, deutsche Minderheiten in Preußen, die blieben außen vor. Also Ostpreußen zum Beispiel, und währenddessen Preußen mit den anderen deutsch sprechenden Teilen, die also etwas weiter westlich lagen, in dem alten Preußen, Teil des Deutschen Bundes waren. Eine ziemlich wilde Konstruktion, zumal der König von England über seine Herrschaft in Hannover auch Teil des Deutschen Bundes war, genauso wie der König von Holland. Die hatten überall in Deutschland kleinere Besitzungen und waren deswegen stimmberechtigt in einer Konstruktion namens Deutscher Bund mit dem Deutschen Bundestag in Frankfurt am Main unter dem Vorsitz Österreichs.
Hatten die deutschen Länder denn auch was zu sagen?
Nein.
Oder? Okay.
Der Wiener Kongress war eine Veranstaltung ohne deutsche Beteiligung. Es gab damals den Spruch, es gibt Zaunkönige. Das waren die deutschen Könige, die auf dem Zaun saßen und zugucken konnten.
Chill.
Genau. Und und da ist auch der Kern des Problems ist darin enthalten. Die Großmächte versuchten, eine Friedensordnung für Europa herzustellen, nachdem Napoleon diesen Kontinent durcheinander geschossen hatte.
1815.
Wir reden von 1815. Mhm. Also Waterloo ist vorbei und Napoleon ist vertrieben. Auf den Pazifik, auf eine kleine Insel und kommt auch nicht wieder. Die Franzosen werden vorher als Urheber dieser Kriege, wie die Franzosen.
Im Moment ist er auf eine Pazifikinsel, war das nicht?
Erst in Elba, da ist er wieder zurückgekommen, hat dann die Schlacht von Waterloo inszeniert und hat sie verloren und wurde dann nach St. Helena verbannt. Und dort ist er 1821 gestorben.
Ach, guck.
Ja. Jedenfalls, Frankreich hatte ja im Grunde genommen diesen ganzen diesen Dauerkrieg inszeniert durch die Französische Revolution und durch die entsprechenden Koalitionskriege. Und Napoleon hat tatsächlich probiert, Europa unter die französische Kandare zu kriegen. Und deswegen war Frankreich natürlich der Urheber dieses ganzen Konfliktes. Und da ist eben zum zweiten Mal nach dem Westfälischen Frieden von 1648 ist zum zweiten Mal richtig Diplomatie ins Rollen gekommen. Dann haben die gesagt, okay, wir brauchen Frankreich mit am Tisch, selbst wenn sie den Krieg angefangen haben. Das heißt, wir machen jetzt mit Frankreich einen Separatfrieden. Und organisieren sozusagen einen Ausgleich mit Frankreich. Dafür kann Frankreich dann am Wiener Kongress als gleichberechtigtes Mitglied teilnehmen und für das, was wir dort erarbeiten, als Friedensordnung nach Napoleon eben auch mit garantieren oder mit Teil der Garantie sein. Mhm. Und Ordnung, die auf dem Wiener Kongress geschaffen wurde, ist durch drei Schlagworte, zu bezeichnen: Restauration.
Ach so, ich dachte Liberté.
Nein, Restauration, Legitimation und Solidarität. Das heißt, Restauration bedeutet, wir stellen das alte System vor der Französischen Revolution wieder her.
Das war Absolutismus.
Wir haben absolutistische Monarchien, genau.
Okay.
Wir stellen alle die Königshäuser und Fürstenhäuser, die durch die Revolution enteignet wurden, die stellen wir wieder her. Und sorgen dafür, dass Legitimität herrscht. Also, wenn irgendjemand einen Anspruch hat auf einen Thron in Europa, dann kriegt er den von uns durchgesetzt. Also wir sorgen dafür, dass unseresgleichen auf die Throne kommen, auf die sie gehören. Das ist Legitimität. Mhm. Und Solidarität bedeutet, wenn einer von uns angegriffen wird durch eine weitere Revolution, dann kommen wir ihm zur Hilfe.
Und dieses,
ja, die alte Ordnung,
genau, und auf ewig bestehen.
Genau, und dieses Konstrukt, ja, diese Wiener Ordnung, wurde sozusagen garantiert durch die Heilige Allianz. Und die Heilige Allianz waren Russland, Preußen und Österreich, die auf der Basis des Christentums schworen, wir werden unsere Herrschaften nach den heiligen Worten der Schrift aufbauen und wir werden dafür sorgen, dass das in Europa auch so bleibt. Mhm. Also, und diese Heilige Allianz wurde 1815 kreiert und hat bis 1853 zum Krimkrieg gehalten, weil dann auf einmal die Heilige Allianz auf unterschiedlichen Seiten im Krieg beteiligt war. Deswegen ist sie dann auseinandergebrochen. Aber das ist jetzt zu weit vorgegriffen. Für die Deutschen, und darum geht es ja.
Wie heißt dein Buch überhaupt, über das wir reden?
Deutsche, die Revolution 1848 in 48 Kapiteln.
Okay, das heißt, ich werde im Laufe dieser Sendung 48 Kapitelmarken setzen müssen, weil wir jedes einzelne
Also, man kann natürlich immer vom Höchsten auf Stöckchen kommen, aber man muss schon den roten Faden bedenken. Aber alles das, was wir bisher gesagt haben, hatte auch was zu tun und war sehr mit den Deutschen. Und das muss man jetzt einfach mal frei von nationalen Gefühlen sehen.
Die 48er Revolution, die war ja in...
Eben, aber die ist ja irgendwo hergekommen. Und das versuche ich ja gerade zu erklären, dass eben ein wesentlicher Teil, der dazu geführt hat, dass es diese Revolution gegeben hat, eben war diese Wiener Ordnung. Die war restaurativ, also rückwärtsgewandt, wiederherstellend den alten Zustand und ist verbunden mit dem Namen des österreichischen Außenministers Clemens Fürst von Metternich.
Ah, das kann doch, entschuldige mal, ich weiß, jetzt denke ich, ich gucke jetzt wieder aus meiner Perspektive, also von heute aus, das kann doch überhaupt nicht funktionieren. Also nach der Französischen Revolution war doch der Geist der Revolution längst übers Land gezogen. Da kannst du doch nicht, da musst du doch, ja, haben sie dann ja auch gemacht, ne? Dann haben sie einen Polizeistaat gemacht, um das durchzusetzen.
Ja, stimmt, das recht. Aber es wäre wirklich gut, wenn wir noch einen Schritt sozusagen davor machen. Aber das war sozusagen der für die europäische Geschichte ganz wichtige Kongress, dieser Wiener Kongress. Dort wurde eine Friedensordnung hergestellt, die werden wir jetzt nicht bewerten, sie war restaurativ und sie wurde garantiert von den Großmächten. Das heißt, zum ersten, beziehungsweise nach 1648 Westfälischer Friede, zum zweiten Mal in der europäischen Geschichte haben die Großen des Kontinents gemeinsam Verantwortung für Frieden und Sicherheit übernommen. Deswegen ist das bei mir in meinen Büchern und in meinen sonstigen Elaboraten immer die zweite KSZE, ja, Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die dritte war dann in Helsinki. Mhm. So, aber wir haben noch etwas zu bedenken, weil auch das dann in dieser deutschen Revolution reflektiert wird, nämlich das ist die Französische Revolution. Die war 1789 und davor war die amerikanische Revolution. Und wir denken immer so, die französische Revolution hat dieses mit dem Freiheit gleicher Würde sich irgendwie ausgedacht oder ist irgendwie so vom Himmel gefallen, ist natürlich Quatsch. Es ist aus Amerika importiert worden, weil die amerikanische Unabhängigkeitserklärung all die Forderungen schon impliziert. Und die amerikanische Unabhängigkeitserklärung und der amerikanische Unabhängigkeitskrieg sind Folgen von, ich sag mal, Steuererhöhungsideen, die sowohl in England in der Krone, bei der Krone waren, als eben auch in Frankreich. Und dieses wiederum, und damit sieht man mal, wie Geschichte zusammenhängt, beginnt eigentlich 1756. Also wenn
die Unabhängigkeitserklärung
Moment.
Ich will nur, damit ich nicht die Daten.
Ja, 1776. Okay. Wenn du dir mal überlegst, du willst die 48er Revolution 1848 erklären, dann musst du 100 Jahre zurückgehen, um einfach mal die Ursache zu finden, warum hat es eigentlich eine Situation gegeben, in der eine Revolution in Deutschland, in Frankreich, in Belgien, in Griechenland, in Italien und so weiter überhaupt gedeihen konnte. Und jetzt kommt der Wahn, also wenn man das sich zusammensetzt, dann ist das wirklich irre, wie das zusammenhängt. 1776 beginnt der sogenannte Siebenjährige Krieg. Das wird auf der ganzen Welt wird dieser Krieg ausgetragen, deswegen heißt er auch Erster Weltkrieg. Mhm. Auch das ist verwirrend, aber es ist tatsächlich der erste globale Krieg von Indien bis Nordamerika, von Schlesien bis in den Pazifik. Mhm. Und es geht um die Vorherrschaft Frankreichs und Englands in der Kolonialwelt sozusagen. Jeder will versuchen, möglichst viele Kolonien zu bekommen. Spanien spielt mit, Portugal spielt mit und den anderen sozusagen möglichst viele Kolonien abzujagen. Und das kostet ein Heidengeld.
Ja, aber das haben sie sich ja aus den Kolonien geholt.
Also das kostete noch deutlich mehr.
Okay.
Also dieser Siebenjährige Krieg beginnt 1756 und endet dann logischerweise 1763. Gut. Und 1763 stellen die Regierungen in London und Frankreich, also Paris, fest, wir sind irgendwie insolvent. Also es ist jetzt einfach Schluss mit lustig. Wir haben keine Kohle mehr und sind vollkommen am Ende. Und dann beginnt so ein Prozess, der zunächst einmal in England dazu führt, dass man jetzt sagt, ach, wisst ihr was? Wir haben da in Nordamerika 13 Kolonien. Und diese 13 Kolonien müssen wir bewachen, das heißt, das kostet Geld. Und wir werden jetzt den britischen Kolonisten, die also in unserem Auftrage dorthin gegangen sind, aufdonnern müssen, dass sie auch die eine oder andere Abgabe machen müssen, sonst können wir das alles nicht mehr bezahlen. Also wird so peu à peu eine Zuckersteuer eingeführt, eine Salzsteuer, eine Zeitungssteuer, also alles, was man so sich irgendwie ausdenken kann.
Wir heute auch so haben Leuchtmittelsteuer.
Genau. Und dann der gemeine britische Kolonist, der sitzt dann irgendwo da in Maine oder so und sagt, ey, jetzt leckt mir am Arsch. Warum mache ich das denn eigentlich hier? Was soll das? Ja. Und das baut sich so in den Jahren auf und es wird auch immer mehr Abgaben genommen und irgendwann kommt einer auf die Idee und sagt, also wenn wir nicht beteiligt sind in der Entscheidung, bezahlen wir auch nicht.
No taxation without representation.
So ist es. Und das führt
dann erinnere ich mich noch aus dem Schulgeschichtsunterricht
dran. Ja, und da, du erinnerst
dich, obwohl der maximal scheiße war.
Ja, aber du erinnerst dich sicher auch an die Boston Tea Party, die daraus hervorging. Und aus dieser Boston Tea Party beginnt der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Und jetzt wieder zurück nach Paris, weil wir robben uns ja an die deutsche Revolution heran.
Robben uns ans Pierre ran.
Ja. Sitzen die in Paris und sagen sich, ey, das ist ja geil, jetzt müssen die Engländer schon wieder da irgendwie rumturnen und haben also Probleme. Und dann kriegen sie einen Brief von George Washington. Und Washington...
Die Franzosen.
Ja, Washington bittet den französischen König um Waffenhilfe gegen die Engländer.
Ja.
Und dann sagt der französische König, geile Nummer, mach ich. Ja.
Aber ich dachte, der war auch pleite.
Ja, ich sag ja, es war ihm egal, dass die Staatsfinanzen damit total marode sind. Hauptsache den Engländern auf die Nuss.
Also wie Russland heute. So.
Nee, England und Frankreich heute. Ich wollte es als Einschub machen, wenn irgendwelche französischen Seeleute vor einer britischen Insel oder umgekehrt irgendwo im Ärmelkanal falsch fischen, dann kommt die Armada angefahren, ja, wie stimmt. Wir jetzt vor einem Jahr hatten.
Ja, stimmt.
Also die Franzosen und die Engländer, die können sich immer noch nicht richtig. Und das war damals auch so. Also schicken die Franzosen Geld und Soldaten nach Amerika, unterstützen die Aufständischen und gewinnen diesen Krieg mit den Aufständischen. Das führt zur amerikanischen Unabhängigkeit. Erstens.
Wie haben die das denn hinbekommen, dass dann nicht die Franzosen sich einfach diese Kolonien einverleibt haben?
Moment. Es ging um die Kolonisten haben gesagt, wir wollen unabhängig sein. Wir erklären das 1776 mit der berühmten Unabhängigkeitserklärung. Wir dulden keine Herren über uns, weder französische noch englische. Also konnten die Franzosen das nicht werden. Ja. Die Franzosen gemeinsam mit den Aufständischen gewinnen den Krieg gegen England. England verliert als Folge dieses großen Krieges 1756 13 Kolonien in Nordamerika. Mhm. Und ist pleite. Frankreich gewinnt zwar den Krieg und fügt den Briten großen Schaden zu, ist aber vollkommen pleite. Mhm. Absolut Ende der Veranstaltung. Gleichzeitig holen sie ihre Soldaten zurück, die mit den amerikanischen Aufständischen im Graben gelegen haben, um gegen die Engländer zu kämpfen. Jetzt kommen diese französischen Soldaten nach Frankreich zurück und stellen fest, oh, hier ist ja überall in den Kneipen und überall wird so erzählt, Revolution, wir haben ja das und das vor. Beziehungsweise es gibt so ein, wie soll man das sagen, es gibt so ein vorrevolutionäres Gelaber.
Ja.
Das muss man haben, sonst funktioniert das nicht. Und dann kommt es eben zu dieser Nationalversammlung und die muss der französische König nur deshalb einberufen, weil er Steuern erhöhen will. Ja, hätte er das alles nicht gemacht und wäre er sozusagen seine Staatsfinanzen im Jahr 1789 in Ordnung gewesen, hätte er die Generalstände nicht einberufen und wäre es nicht zur Französischen Revolution.
Die Generalstände?
Sage ich gleich. Jedenfalls nicht im Jahr 1789. Die Generalstände waren die Vertreter des Klerus, des Adels und des Bürgertums. Okay. Also die drei großen Gruppen sozusagen in Frankreich. Das gab es aber schon seit Jahrhunderten. Und es war so, dass der französische König, um Steuern zu erhöhen oder Abgaben zu erhöhen, brauchte er das Platzett eben dieser Generalstände, weil die mussten das ja bezahlen. Und die sind dann nach Frankreich gekommen, die Geschichte kennen wir, sie haben das dann umformuliert und umfunktioniert zur verfassungsgebenden Nationalversammlung. Und dort sind eben Dinge beschlossen worden, die genau das alles beinhalten, was du auch in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung lesen kannst, nämlich die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte in der französischen Nationalversammlung aus dem Jahr 1789.
Was mich ein bisschen wundert, ist, die Briten, die haben doch schon viel, viel früher eine konstitutionelle Monarchie hinbekommen. Das beinhaltet ja auch schon einen gewissen revolutionären Geist. Dass das nicht damals dann schon übergeschwappt ist. Wann war denn das? War das 1066?
1215, die Magna Carta.
Ja, was war denn 1066? Da war auch
Schlacht bei Hastings.
Schlacht bei Hastings.
War was anderes, aber egal.
Ja. Das beinhaltet ja einen revolutionären Geist.
Aber nicht, natürlich
ist das Klappe König. Wir sagen jetzt, wo es lang geht.
Naja, es war ein Geben und Nehmen. Das war zum ersten Mal, dass die Lords und Earls in Großbritannien, in England, politische Partizipation durchgesetzt haben.
Okay, aber es waren auch die Lords und Earls und nicht
das Volk.
Das Bürgertum, genau. Das es damals noch gar nicht in dem Maße wahrscheinlich auch gab. Das
Bürgertum gab es überhaupt nicht, es gab Arbeiter auch nicht, es gab einfach Volk, Bauern und eben Adlige. Ja. Und den Klerus natürlich.
Ja, okay.
Das aber natürlich ist es vollkommen richtig, Großbritannien oder damals noch England hatte ab 1215 eine starke Beteiligung der Lords und Barone, aber immer noch einen sehr, sehr mächtigen König, der auch immer versucht hat, dagegen anzugehen, aber er musste eben bestimmte Dinge tatsächlich als Rechte abtreten. Dann gibt's noch die Habeas Corpus Akte, wo er einfach nicht mehr so wild Leute verhaften konnte und so weiter. Also es gibt so sehr viele Einschränkungen, deswegen ist ja auch letztlich landete das in der Glorious Revolution 1689, in der dann sozusagen die, ich sag mal, in Anführungsstrichen Entmachtung des Königs nochmal so mit einer richtig großen Revolution festgeschrieben wurde.
Aber das hat sich dann tatsächlich überhaupt nicht ausgewirkt auf den Kontinent.
Naja, das kann man wohl nicht sagen. Also es ist 1689 und 1789, das ist ja so weit nicht weg. Also das ist schon natürlich bekannt gewesen und natürlich haben die Leute auch damals schon Reisen unternommen und haben sich gegenseitig informiert und so. Also das wird schon auch eine Rolle gespielt haben. Aber der Zusammenhang zwischen der amerikanischen und der französischen Revolution, der liegt wirklich auf der flachen Hand, weil eben Leute dort waren, französische Soldaten, die dann nach Paris gekommen sind und gesagt haben, weißt du was, König, wir schlagen uns auf die Seite der Revolutionäre. Da kannst du mal machen, was du willst. Das hat ihn ja letztendlich auch den Kopf gekostet. Jetzt kommen wir aber zu den Deutschen.
Ich wollte gerade sagen, wir wollten ja 48, ja.
Die Deutschen gucken mit großem Staunen Richtung Frankreich und sagen sich, oh, das ist ja geil. Die machen da eine Revolution und es gibt wunderbare Dinge, zum Beispiel die Mainzer Republik, da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. 1793 beschließt das Stadtparlament von Mainz oder das Regionalparlament an die Assemblée Nationale in Paris einen Übernahmeantrag zu stellen. Das heißt, sie möchten gerne nach Frankreich integriert werden. Sie möchten gerne ein französisches Gebiet werden. Und dann sagen die
tatsächlich. Ich habe dafür sehr viel Verständnis. Allein des Essens wegen. Also das.
Absolut. So. Und dann haben die gesagt in Frankreich, okay, das machen wir. Und da, bevor sie das machen konnten, waren aber schon preußische Truppen in Mainz. Das heißt, die haben das dann verhindert. Das wurde dann hinterher von Napoleon gemacht. Der hat das ganze linke Rheinufer besetzt und wildeste Veränderungen in Europa dadurch hervorgerufen. Also wir haben dann die langen Kriege gegen Napoleon. Wir haben zum Schluss die Erfahrung der Deutschen, dass sie im Grunde genommen unterdrückt werden durch Napoleon, dass sie darunter leiden, dass eben die Franzosen in Deutschland sind und nicht irgendwer andere.
Napoleon. Haben die Deutschen tatsächlich darunter gelitten oder hat nur der deutsche Stolz?
Nein, die haben darunter gelitten. Also Napoleon hat das Land ausgenutzt und ausgepresst. Es gab eine Kontinentalsperre gegen England. Das heißt, die gesamte deutsche Küste war besetzt von französischen Soldaten, weil natürlich der gemeine, ich sag mal, Schleswig-Holsteiner auf einmal angefangen hat zu schmuggeln nach England. Das fand er ganz toll und hat da viel Geld mitgemacht. Das wollte Napoleon unbedingt verhindern. Also es gab diverse Dinge, die also schwierig waren, und das ging dann weiter, als Napoleon gegen Russland zu Felde zog, 1812 mit der Grande Armee, erhob der einfach deutsche Soldaten raus und die mussten dann mit. Und das war, also es hat viele Gründe gegeben, warum das so war. Und das ist auch eine der Urantriebe für dieses Entstehen von Nationalbewusstsein. Heine sagt später, 1830 ungefähr, dass die Franzosen und auch die Politik der Franzosen, die dann später kamen, dafür gesorgt haben, dass die Deutschen sozusagen in einen nationalen Tritt kommen. Also dass sie einfach sich jetzt überlegen, wir müssen uns irgendwie zusammentun und dagegen was unternehmen. So, und wir haben mit dem Wiener Kongress 1815 zunächst einmal Frieden in Europa, aber gleichzeitig eben auch Unterdrückung. Das heißt, ich sage jetzt nicht staatliche Rasterfahndung, aber so ähnlich war es schon. Also es wurden Universitäten durchzogen, es wurden Studenten, also Burschenschaften, die hießen, Studenten hießen früher Burschen, deswegen Burschenschaften. Die wurden staatlicher Kontrolle unterworfen, sie konnten sich nicht frei entfalten, es wurden Druckerzeugnisse eingezogen, es gab strenge Zensur, es gab Haftstrafen, so Typen wie Turnvater Jahn oder Ernst Moritz Arndt, E.T.A. Hoffmann, die saßen alle im Knast und wurden eingelocht für mehrere Jahre teilweise.
Das ist, was man heute so ein bisschen als Biedermeier verklärt. Das war tatsächlich ein Polizeistaat, wo du lieber drin geblieben bist, ne?
Also er hatte ein bisschen Ähnlichkeit mit der DDR übrigens, weil da auch eben viele Leute sich eher ins Private, das hat man ja auch immer hinterher gehört, zurückgezogen haben, weil der Staat eben so repressiv war. Und das war da auch. Also die reichen Bürger konnten sich Biedermeier leisten und mit viel Schnörkel und Pomp ihre gut ausstaffierten Kinder zur Schau stellen. Also das war sozusagen eine Entpolitisierung, aber gleichzeitig gab es eben in den Burschenschaften auch eine totale Politisierung. Und das kannst du tatsächlich festmachen, und das ist eben auch Gegenstand dieses Buches, weil sozusagen in 48 Schritten bis zur 48er Revolution und seinem Fortgang erklärt wird, was eigentlich alles dazu geführt hat und was dazu beigetragen hat, dass diese Revolution stattgefunden hat. Und
hast du dir das ausgedacht, dass es 48 Schritte sind, weil es 1948 ist, oder ist es zufälligerweise jetzt wirklich so passend
geworden? Nein, das haben wir uns natürlich ausgedacht.
Okay.
Wir hatten schon gedacht,
total mystisch gefunden, sonst
1848, 49, ob wir vielleicht 48,5 Kapitel machen. nein, wir haben 48 Kapitel gesucht und die teilen sich eben auf in abgesehen jetzt mal von der Vorgeschichte, die wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben, in Personen, in Orte, in Ereignisse und Gegenstände.
Gegenstände?
Ja, genau, Gegenstände. Und
so reliquienartig Gegenstände, oder wie meinst du jetzt?
Ja, könnte ich dir jetzt schon sagen, mache ich aber erst später.
Okay.
weil die Schritte natürlich schon auch chronologisch sein sollen. Aha. Also wir versuchen, oder ich versuche so ein bisschen zu erklären, das hat begonnen mit dem Wartburgfest zum Beispiel 1817. Da kommt der kluge, historisch gebildete Mensch sofort, 1517, da war doch was. Wartburg, da war doch auch was. Wir erklären Herrn Luther zum Gegenstand der Diskussion. Luther veröffentlicht seine Thesen. 4 Jahre vorher, also 1812, 1813 war die Völkerschlacht bei Leipzig, also die erste große Niederlage für Napoleon. Und um an diese beiden Dinge zu erinnern, treffen sich eben auf der Wartburg Studenten und Professoren und Intellektuelle, saufen unanständig viel Bier und singen nationale Lieder, aber formulieren eben auch das erste Parteiprogramm der deutschen Geschichte, indem sie einfach eine Petition aufsetzen und dort 10 Forderungen aufstellen: Pressefreiheit, kein stehendes Heer, Verfassung, Gleichberechtigung der Geschlechter, bla bla bla. Also ganz viele Dinge, die da auf einmal auftauchen, und die Herrschenden werden vollkommen irre und merken auf einmal, dass da braut sich was zusammen.
Über wie viele Leute reden wir denn da? Also da waren ja jetzt nicht Millionen und Abermillionen auf der Wartburg, die einen Umsturz wollten, sondern es wären ein paar hundert gewesen sein.
Ja, oder? Vielleicht 1000. Ja, aber das war mit großer Resonanz. Weil natürlich die Obrigkeit stellte fest, da kommen 1000 Leute zusammen, die Schwarz-Rot-Gold tragen. Und jeder, der jetzt zuhört und so ein bisschen Pickel hat wegen Schwarz-Rot-Gold, das sollte man sich abschminken. Schwarz-Rot-Gold ist eine urdemokratische, großartige Trikolore. Und wir sollten stolz sein, dass wir das haben und nicht Weiß-Rot oder sowas oder Schwarz-Weiß-Rot. Sondern wir haben diese demokratische Tradition tatsächlich übernommen. Und zwar seit dem Freikorps Lützow. Das erkläre ich aber gleich nochmal. So, und auf der Warte wird eben zum ersten Mal sozusagen manifestiert, was die Deutschen noch in der Minderheit natürlich, aber letztendlich dann doch irgendwann wollen. Also für die Obrigkeit war das eine absolute Herausforderung, dass zum ersten Mal eben dieser Kreis da zusammenkam. Und die wurden auch.
Waren das denn so wichtige Menschen? Oder ist
das waren einfach Professoren, nur, das waren Universitätsprofessoren, das waren Multiplikatoren, wie heute auch. Ja. Das sind Studenten, die.
Influencer sind da.
Die, ja, man würde sagen Influencer, genau. So, und dann, also das war 1817. Dann kommt zwei Jahre, und da ist also bei diesem Fest auf der Wartburg ist ein Student namens Karl Ludwig Sand. Mhm. Und Karl Ludwig Sand findet das ganz toll, findet das Pathos toll und ist also ganz angetan. Und auf einmal stellen wir fest, so eine Karriere, die wir auch heute bei Leuten feststellen, die terroristische Anschläge verüben.
Gute Güte, okay.
Der radikalisiert sich. Ja, der zieht sich zurück, der radikalisiert sich und verübt ein Attentat auf den...
Ganz witzig, ne? Der radikalisiert sich für etwas, das wir heute, also aus unserer Perspektive, die gute Sache eigentlich ist.
Genau. Nein, das ist für die schlechte Sache. Er radikalisiert sich und verübt ein Attentat auf einen deutsch-russischen Dichter namens von Kotzebue. Und dieser von Kotzebue, den ersticht er. Also der klingelt bei dem an der Haustür, sagt, ich heiße Heinrich sowieso und holt das Messer raus und ersticht den. Dann wird er sofort festgenommen und zum Tode verurteilt, hingerichtet, der Kopf hängt auf so einer Stange zum Angucken irgendwo öffentlich.
Wie man es halt so macht. Ja.
Wie man es damals so machte. So, und dieser Mord und das vorherige Treffen auf der Wartburg war Anlass für Metternich, also für die restaurativen Kräfte, die Karlsbader Beschlüsse herbeizuführen. Karlsbad ist ein kleiner Ort im tschechischen Teil Österreichs. Und das war nun wirklich Rasterfahren. Und das war totale Unterdrückung. Da wurden Dinge beschlossen, also ich sag mal so eine bundeseinheitliche Stelle, wo also Leute aufgelistet wurden, die irgendwie ins Visier der Obrigkeit gekommen sind, die konnten verhaftet und festgesetzt werden und so weiter und so fort. Mhm. Also das war wirklich schon deutlich und damit wurde zunächst einmal das ganze deutsche Volk sozusagen in Zwinghaft genommen. Es wurde im Prinzip Mehltau draufgelegt. Die Zeit nennt man Demagogenverfolgung. Also da wurden diejenigen, die Demagogen waren, also gegen die Regierung und so weiter opponiert haben, wurden eben weggesperrt. Und das ist 1819 und das beginnt so eine Phase, wo du das alles unter der Decke hältst, wo es so unten gärt irgendwie. Aber was eben auch passiert ist, es beginnt ein Verarmungsprozess. Und es gibt keine Revolution auf der Welt, die nicht vorher eine Agrarkatastrophe hatte.
Okay.
Weder die chinesische noch die russische Revolution wären ohne das vorstellbar. Und das findet eben auch in Deutschland statt. Es gibt Missernten wegen Schädlingsbefall, wegen Kartoffelfäule. Es gibt diesen Vulkanausbruch auf Tabori, das ist eine indonesische
Insel. Das Jahr ohne Sommer war das.
Das Jahr ohne Sommer, das hat 1816, 17 zu Totalausfällen der Ernten geführt. Und es gibt überhaupt keine soziale Abfederung. Das ist alles... Man ist sich sozusagen selbst überlassen und damit werden die Leute natürlich unruhig. Die Bauern kriegen große Probleme, man kann sich nicht mehr vernünftig ernähren. Und damit sozusagen beginnt dieser Gärungsprozess immer weiter zu gehen. Und das dauert so ungefähr 10 Jahre. Und dann hörst du auf einmal im Juli 1830 Revolution in Frankreich. So, und dann hatten wir...
Schon wieder?
Ja, es ist unentwegt Revolution. Das ist ein revolutionäres Zeitalter. Deswegen sind die Deutschen sozusagen eingepackt in die europäischen Revolutionen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das ist nicht
die Deutschen sind sogar beim Revolutionieren noch zu spät gekommen.
Nein, sie sind nicht zu spät gekommen, sondern sie sind ein Teil dieses Revolutionsprozesses. Okay. Italien ist noch viel später dran gewesen. Okay. Deswegen, insofern, wir wollen nicht immer auf den Deutschen rumhacken, das möchte ich nicht. insofern, das ist auch blödsinnig. Das ist keine Kategorie, sondern das ist einfach, man muss es feststellen, wann es war und dann kann man sich seine Schlüsse machen. Aber es ist jetzt sinnlos, da irgendwas zu erzählen. So. Also es kommt zu einer Revolution in Frankreich. Im Zuge dieser Revolution wird der König geschasst. Es gibt einen sogenannten Bürgerkönig, Louis-Philippe von Orléans. Und der ist also auf einmal ganz toll hofiert und auf einmal merken diese Revolutionsleute in Europa, sie wittern Morgenluft. Und im gleichen Moment sozusagen kann man sehen, die griechische Befreiung, die schon ein paar Jahre läuft, also Kampf gegen die Osmanen, die Griechen kämpfen wie verrückt, um endlich unabhängig vom Osmanischen Reich zu werden, werden dabei unterstützt von jenen europäischen Mächten, die gegen die Osmanen sind. Das heißt also, wir haben auch dort schon so eine Globalisierung von Konflikten wieder, wo man einfach sagt, ja, bist du gegen meinen Feind, dann bin ich für dich. Also solche Sachen.
Wer waren die europäischen Mächte gegen die Osmanen?
Ja, die hatten unterschiedliche Interessen. Das
ist genauso
wie heute. Die Levante und der Bosporus, das sind zwei sehr fragile Teile. Und da gibt es halt sehr unterschiedlich, auch wechselnde, wirklich unterschiedlich wechselnde Interessen und mal so, mal so.
Okay.
Ja. Aber natürlich war das Osmanische Reich zu der Zeit noch ein Stabilisierungsfaktor. Später wurde es immer weiter marode. Der kranke Mann am Bosporus hieß es dann so in den 80er Jahren, 70er, 80er Jahren. Aber davor war natürlich dieses riesige Reich ein Stabilisierungsfaktor am rundherum ums Schwarze Meer,
ja.
Da wo heute wieder gekämpft wird. Ja. Da sieht man ja, wie wichtig dieses kleine Meer ist da in der Mitte. Und weil es eben Zugang zum Mittelmeer hat und Bosporus und Dardanellen sind einfach zwei extrem wichtige Punkte und die werden halt immer versucht freizuhalten. Also die Griechen können sich befreien und jubeln und kriegen auf einmal eine konstitutionelle Monarchie, obwohl sie erst eine Republik wollten. Das wird dann aber von den Interessensmächten wiederum verhindert. Also ist nicht so, dass die Griechen machen konnten, was sie wollen.
Wir helfen euch, aber hinterher muss da ein König sitzen.
Genau. Und dann kommt irgendwann die Idee, dass der bayerische König ein Wittelsbacher, der bayerische König ist ein mächtiger Mann damals und der setzt also durch, dass sein Sohnemännchen König von Griechenland wird. Das ist Otto der Erste. Otto Rehagel war Otto der Zweite. Und
Rehakles haben wir
genannt. Genau, Rehakles. Und Otto der Erste wird 1830 griechischer König.
Ja.
Und es gibt in Griechenland auf einmal eine konstitutionelle Monarchie. Wieder jubeln alle Oppositionellen in Europa, weil sie sagen, das ist ja toll. Jetzt haben wir endlich mal so ein Beispiel, wo wir das durchgesetzt haben. In Frankreich haben wir es auch. Und das Gleiche beginnt jetzt auch in Polen. Die Polen sind auch da sieht man, wie wichtig dieser Wiener Kongress ist. Die Polen existieren eigentlich gar nicht als Land. Die sind Ende
des, das sind sie ja gewohnt.
Ende des 18. Jahrhunderts dreimal aufgeteilt worden. Und
haben wir eigentlich jemals eine Sendung über Polen gemacht? Weil die sind so oft hin und her geschoben. Und
ja, polnische Teilung haben wir mal gemacht.
Das haben wir gemacht?
Ist ja aber schon ein bisschen, muss man suchen.
Okay.
Also die sind dreimal untereinander unter Russland, Österreich und Preußen aufgeteilt worden. Das sind die Teilungen Polens. 1772 beginnt das und endet 1795. Also so, Polen gibt es gar nicht, aber viele Millionen Polen natürlich. Ja. So, und der Wiener Kongress restauriert Polen als das sogenannte Kongresspolen. Kongresspolen. Aber dieses Kongresspolen steht unter russischer Hegemonie. Das heißt, der russische Zar ist Herrscher in Polen. Das heißt, Polen ist nicht unabhängig, sondern vollkommen unterdrückt und wird ausgeplündert. Und die Polen hatten natürlich auch eine Oppositionsbewegung und die versuchen, diesen Zaren loszuwerden. Und das gelingt nicht, weil sie also unentwegt von denen, also einfach militärisch unterdrückt werden. Aber in Deutschland ist auf einmal eine große Sympathie für die Polen da und es werden die sogenannten Polenvereine gegründet. Darüber.
Polenvereine.
Und diese Polenvereine, die sammeln Geld, die sammeln Material, die unterstützen Exilanten und geflohene Oppositionelle, die also aus Polen nach Deutschland kommen. Und sie sorgen halt für eine Stimmung in Deutschland, die pro-polnisch ist und antirussisch. Also sie versuchen, diese polnische Revolution zu unterstützen. Und sagen, wir machen alles, was geht, damit die das gewinnen, weil sie dachten, das wäre dann der zweite Staat nach Griechenland.
Ah, okay. Ja. Ich wollte gerade fragen, was haben die denn überhaupt für ein Interesse, sich mit Russland anzulegen?
Ja, nee, die unterstützen Polen. Das ist dann die Konsequenz, dass die Russen darüber sauer sind.
Ja,
das war denen egal.
Okay.
Die Hauptsache war, Polen sollte das durchsetzen gegen die Russen. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn die das schaffen, dann schaffen wir das auch. Und um das zu untermauern, findet 1832 auf Schloss Hambach ein großes Fest statt.
Ja.
Das Hambacher Fest. Das ist heute die Definition der Bundesrepublik Deutschland. Das ist unser Ursprungspunkt sozusagen von
Gründungsmythos.
Ja, auf den beziehen wir uns auch in unserer Verfassung. Und insofern ist das für Deutschland wirklich ein also extrem wichtiger Punkt, weil auf diesem Hambacher Fest wurden zwei Dinge in vielen Reden wirklich deutlichst gesagt. Einmal, es soll ein geeintes Deutschland geben. Also ein Gesamtdeutschland.
Wer hat dieses Fest gefeiert? Ist es überhaupt ein
oder? Es war ein riesiges Fest. Tausende von Leuten kamen da.
Ja.
Es gibt riesige Zeitungsartikel, wie die da also einmarschiert sind sozusagen.
Ja, aber wer hat die Party veranstaltet?
Der Deutsche Press- und Vaterlandsverein. Der hat das organisiert mit Johannes Wirth und Heinrich August Siebenpfeifer. Die zwei waren also die entscheidenden Leute da. Die haben auch die entscheidenden Reden geschwungen.
Und die haben einfach gesagt, so, wir machen jetzt hier mal eine Party.
Wir machen
damals was anderes bedeutet hat als heute.
Genau, wir machen diese Versammlung und möchten versuchen, sozusagen die deutsche Nationalbewegung ein weiteres Mal anzuschieben, weil sie war ja die ganzen Jahre vorher so ein bisschen durch den Mehltau der Karlsbader Beschlüsse so ein bisschen unterdrückt worden.
Aber wie konnte ihnen das gelingen? Weil die Karlsbader Beschlüsse, die waren ja auch gültig.
Aber es gab dann, ja, aber irgendwann weicht das auf. Du hattest auf einmal Zeitungen, die so, oder Flugzettel, die sowas verbreitet. Ja. Zeitung gab es noch nicht, aber Flugzettel. Und es war einfach, die Stimmung hat sich einfach durch diese Revolution in Frankreich und durch die Ereignisse in Griechenland und durch die Ereignisse in Polen. Also Polenvereine.
Aber illegal war es trotzdem, das Hambacher Fest.
Ja, es war illegal. Der preußische König tobte. Der August Clemens Metternich tobte ebenfalls. Also die wichtigsten Leute in Europa, die tobten und hatten auch versucht, das zu verhindern. Das hat aber dann nicht geklappt. Also der entsprechende Polizeichef hat gesagt, nee, mache ich nicht. So. Und das Fest fand statt. Es war total friedlich. Es wurde auch wieder heftig getrunken. Es wurden also zwei Dinge festgestellt. Und deswegen ist das für uns sozusagen der Gründungsmythos. Einmal, wir wollen ein geeinigtes deutsches Vaterland, hieß es damals. Diese sollte eine konstitutionelle Monarchie sein, mit Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Glaubensfreiheit, Versammlungsfreiheit. Alles das, was die ersten 19 Artikel des Grundgesetzes sind, wurde da gefordert. Also abgesehen von den Dingen, die ganz neu sind, sozusagen gleichberechtigt, das gab es damals noch nicht.
Natürlich.
Aber alles andere
vor. Aber konstitutionelle Monarchie, weil ein Leben ohne König konnten sie sich nicht vorstellen.
Nee.
Oder um
zu berühmen. Nein, Leben ohne König ging nicht. Der wurde auch gesucht. Das war tatsächlich, also es gab so eine Zielfigur, das war der preußische König. Und konstitutionelle Monarchie war für die Leute damals nichts Schlimmes. Ist es übrigens heute auch nicht. Also die
fanden. Ja, klar, aber das ist so, was das Erste, was ich denken würde, wäre, guillotinieren wir erstmal the Royal Family und dann machen wir hier mal unseren eigenen Kram, weil wir sind Republikaner und sind keine Monarchisten.
Ja. Die gab es natürlich auch, natürlich gab es die, klar. Es gab immer Leute, die sagten, wir brauchen eine Republik. Aber die Mehrheit auch der Leute war dafür, also der Bevölkerung hatte durchaus etwas mit dem König am Hut und wollte
das. Ja, du, klar, das ist ja ein 1000 Jahre altes Konzept gewesen, genau. Das legst du so schnell nicht ab.
Ne? Genau.
Ja.
Und also die Leute auf Hambach haben also diese grundlegend, das Wichtigere war aber eigentlich, dass sie einfach diese Rechte deklariert haben. Sie haben sozusagen die Rechte aus der amerikanischen Verfassung dann und aus der französischen Nationalversammlung übernommen, auf Deutschland transportiert und sozusagen auch gefordert. Ja, also die Idee, die sozusagen von den Amerikanern, weil sie sich von den Engländern unterdrückt fühlten in Nordamerika in den 13 Kolonialstaaten, die heute die 13 Sterne auf der amerikanischen Flagge sind, das waren einfach grundlegende, substanzielle Menschenrechtsideen, die dort geboren wurden, aufgeschrieben wurden und eben jetzt wieder zum Vorschein kamen. Und das zweite Element, und deswegen berufen wir uns eben auch auf Hambach, Deutschland sollte Teil eines konföderierten Europa sein. Das wurde also deutlichst gefordert. Und damit ist sozusagen die Idee, dass man die Vereinigten Staaten von Europa gründet, ist 1832 aus deutschem Munde geschrieben, gesagt und festgehalten worden. Und das wurde mit großem Applaus aufgenommen und später dann auch in Zeitungen weiterverbreitet. Also man konnte dann schon sagen, okay, das ist jetzt etwas, was etwas größere Wirkung hat und letztendlich den Startschuss gegeben hat, dass der dann dazu führte, dass 1848, also 16 Jahre später, diese Revolution beginnt. Und das wusste zum Beispiel der österreichische Außenminister Metternich, der sagte, das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine deutsche Hauptstadt. Also hätten wir eine deutsche Hauptstadt gehabt, 1832, hätte man also mehr zentralistische Elemente gehabt, anstatt diese sehr dezentralen und föderalen Elemente von den vielen Einzelstaaten, dann wäre es möglicherweise so Metternich dazu gekommen, dass eben sich dann schon eine gesamtdeutsche Bewegung gegründet hätte, die dann aber erstmal noch nicht stattgefunden hat. Aber in den 1830er Jahren, das kann man wirklich sagen, hat es sehr viele kleinere Auseinandersetzungen gegeben und kleinere Aufstände gegeben, die deutlichst gezeigt haben, überall gärt es im Lande, überall. Das gibt es so, die Göttinger Sieben sind Professoren, die also dagegen protestieren, dass die Verfassung außer Kraft gesetzt wird oder In Braunschweig gibt es Professoren, die so mit Bürgern zusammen für 2-3 Tage die Macht in der Stadt übernehmen und
wie? Einfach
die haben da
Braunschweiger Fenstersturz.
So ähnlich, ja. Also es gibt wirklich sehr viele Dinge, wo man denkt, wow, das ist ja Wahnsinn. Und es kommt dann am Ende der 30er Jahre, das ist wirklich auch, da denkt man sich manchmal, wenn man das so bearbeitet, was so für Dinge zusammenkommen, die dann einen Treibsatz bilden, den man am Anfang überhaupt nicht erkennen kann. Wir blicken wieder kurz zurück nach Paris. In Paris gibt es einen Ministerpräsidenten namens Adolphe Thiers. Und er hat ein Problem, er hat schlechten Ruf, er hat das Volk.
Das findet, ist auch findet, üblich für französische Ministerpräsidenten.
Findet ihn nicht mehr so richtig gut. Das liegt daran, dass es gibt mal wieder Streit zwischen dem Osmanischen Reich, dieses Mal den Ägyptern. Und die Ägypter wollen also ihr Reich vergrößern auf Kosten des Osmanischen Reiches. Die Osmanen kriegen Unterstützung von Engländern und Österreich. Und die Franzosen, Herr Thiers, setzt sich also auf die Seite der Ägypter und sagt, das ist doch toll, wenn die sich mal durchsetzen. Und so ist auf einmal in Europa isoliert. Und die Engländer hauen dem alten Erzfeind Frankreich eins insofern auf die Nuss, als sie einen Vertrag schließen, der den Friedensschluss herstellt und Frankreich sozusagen außen vor lässt und total blamiert. Und das in der französischen Öffentlichkeit kommt das an als das diplomatische Waterloo, als eine Totalkatastrophe der französischen Außenpolitik. Wie konnte man das machen? Und in dieser Situation fürchtet also der Ministerpräsident um sein Amt und überlegt sich, was könnte er wohl anstattdessen nach vorne schieben, damit das Volk sich wieder beruhigt.
Ja.
Und dann hat sich das ausgedacht, von dem er wusste, dass es ganz sicher auf die Mehrheit Zustimmung in der Mehrheit bekommt. Nämlich, er forderte den Rhein als französische Ostgrenze.
Ja.
Und hat sich darauf berufen, dass das ja bei Napoleon auch schon mal so gewesen sei, der, wie ich eben gesagt habe.
Haben die Holländer dazu gesagt?
Das geht ja darunter. Das hört ja bei Belgien auf. Also
okay.
Insofern. So, und das hat natürlich bei den Deutschen dazu geführt, wie? Die Franzosen wollen den Rhein, das kommt gar nicht in Frage. Und es begann im Jahr 1839-40 die sogenannte Rheinlied-Bewegung.
Die Rhein was? Lied.
Rheinlied-Bewegung.
Lied im Sinne von Gesangsstück.
Von Gesangsstück. Okay. Und da kommen zum Beispiel so schöne Lieder zustande wie Lieb Vaterland, magst ruhig sein oder Die Wacht am Rhein. Daran wird überall besungen, dass die Deutschen auf jeden Fall den Rhein verteidigen werden, weil er eben nicht in Franzmanns Hände fallen darf. Das sei der urdeutsche Strom und so weiter. Also es beginnt auf einmal ein nationaler Pathos. Und zwar auch bei denjenigen, die erstmal damit überhaupt nichts zu tun hatten. Ja, die einfach sagten, Nationalstaat, Gesamtstaat, weiß ich nicht. So, jetzt kommen aber die Franzosen.
Aber wenn der Franzos kommt und den Rhein will, da...
So, und damit ging es dann los. Und dann wird 1841 von Hugo Freiherr von Hoffmann von Fallersleben die Nationalhymne komponiert. Mhm. Und diese Nationalhymne, die ist ja auch oft diskutiert worden. Und da heißt es ja immer, es sei chauvinistisch und wir würden dann über den anderen stehen und über Österreich und Frankreich und so. Das ist alles dummes Zeug. Hoffmann von Fallersleben wollte ein Lied oder hat ein Lied geschrieben und vertont oder dann übernommen, dass die Zerstrittenheit der Deutschen untereinander aufheben wollte und sagte, das Deutsche steht über allem, also über all den Einzelstaaten und nicht über Österreich oder Frankreich, sondern über den Einzelstaaten. Und dann gibt es dann noch die Strophe, da heißt es dann von der Memel bis zum Belt von der und so weiter.
Von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt.
So ist es. Und das beschreibt genau die Umrisse des deutschen Bundes von damals und das, was die deutsche Nationalbewegung gefordert hat, was dazugehört, weil dort deutsche Minderheiten gelebt haben. Also in Preußen in diesem Falle und in Dänemark. So, das heißt, es ist später mal gesagt worden, es sei alles überheblich und so chauvinistisch. Das ist Quatsch, weil die beschrieb einfach nur das, was die Nationalbewegung gefordert hat und was sozusagen als Idee des Gesamtstaates über allem stand. Also diese deutsche Nationalhymne, und zwar in allen Strophen, ist im Grunde genommen eine Deklaration dessen, was damals die Nationalbewegung wollte. Aber es ist heute nicht mehr zu vermitteln, deswegen wird es natürlich
zu Recht nicht gesungen. Spätestens im Dritten Reich ist
es dann halt, vollkommen diskutabel.
Es wird Klo runtergespült worden.
Keine Frage.
Vielleicht hätte man eine neue machen müssen nochmal irgendwann.
Ist ja egal, ich weiß, keine Frage, das kann man nicht machen und ist auch richtig, dass wir es nicht tun. Ich wollte nur erklären, wie das zustande gekommen ist und das ist eben sozusagen ein Lied der Nationalbewegung. Nationalbewegung, ein Teil der Rheinliedbewegung. Und später ist dann sowas gekommen, dass eben Richard Wagner seine Nibelungensage in den Rhein verlegt hat. Die gehört eigentlich nach Burgund.
Ach komm.
Ja, natürlich, das spielt am Rhein. Und insofern...
Dass das am Rhein spielt, ist mir klar, aber wie das gehört, die gehört nach Burgund.
Die Geschichte gehört nach Burgund.
Ach komm.
Da spielt die Sage tatsächlich. Ja, Wagner war ein totaler, der war auf den Barrikaden. Der hat in Dresden im Maiaufstand 1849 hat er auf den Barrikaden gestanden mit Michael Bakunin, einem russischen Anarchisten.
Super.
Ja, genau. Also wir haben jetzt die Rheinliedbewegung. Wir haben gesehen, also es ist richtig, ich sag mal, Rumoren im Lande.
Ja.
Und wir haben 1844 den Weberaufstand in Schlesien. Und da haben wir auch alle schön das Stück von Gerhard Hauptmann gesehen, den Aufstand der Weber. Aber wir haben es natürlich auch in der Schule gelernt.
Nur die Weber?
Das heißt die Weber, genau. Ja, ne? Der Weberaufstand ist eine ziemlich blutige Geschichte, die sozusagen pars pro toto steht. Also es geht gar nicht darum, Maschinenstürmerei zu betreiben oder den Kapitalismus niederzuringen oder die Revolution auszurufen, sondern es ist einfach ein Ausdruck totaler katastrophischer Lebensverhältnisse. Und diese wiederum sind ausgelöst durch die Industrialisierung, die ja während all das geschehen ist, was ich gerade erzählt habe, sozusagen parallel über der Welt oder sagen wir über Europa liegt. Mhm. Und diese Industrialisierung hat letztendlich zu großem Wohlstand und zu höherer Produktivität geführt, aber am Anfang zu totaler Katastrophe, weil es
Disruption und Disruption ist immer fies für den, der disruptiert wird.
Es ist sozusagen doppelt schwierig gewesen. Du hast einerseits eine Verbesserung der Produktivität, zum Beispiel durch Ackergeräte. Mhm. Daraufhin wurden viele Leute, die in der Agrarindustrie beschäftigt waren, entlassen, beziehungsweise mussten einfach gehen, weil sie kein Geld mehr verdient haben genug. Und es wurden neue Arbeitsplätze in den Industrien geschaffen, aber es kamen zu viele gleichzeitig, um nach zu wenigen Arbeitsplätzen nachzufragen. Das heißt, du hast im Grunde genommen eine doppelte Arbeitslosigkeit. Ja. Und gleichzeitig waren die Städte, die sich ja sehr schnell um die Fabrikschlote, die da entstanden, gebildet haben. Also so ein Beispiel. Dortmund hatte am Beginn des Jahrhunderts 4.000 Einwohner und am Ende 44.000. Aber sie hatten nicht für 44.000 Leute, Krankenhäuser oder Straßen oder
Kanalisation
und
alles, was wir heute normal finden.
Und Schulen und so weiter. Das heißt, es gab das, was dann Karl Marx, der ja auch zu dieser Zeit gelebt hat und das alles sehr wohl mitbegleitet hat, das dann später das Lumpenproletariat genannt hat, weil diese Menschen einfach sich nicht mehr ernähren konnten und auch kein Geld für Kleidung hatten. Also entsprechend in den Suburbs lebten, also in den Vororten, die waren völlig verdreckt und schrecklichste Lebensumstände mit hohen Totenzahlen. Also die Weber waren eben ein Ausdruck davon in Schlesien, und das war auch nur ein Aspekt, ein kleiner Aspekt der Industrialisierung, nämlich die Tatsache, dass die britischen, oder die englischen, muss man sagen, die englischen Handelskontore über die Kolonien wunderbar und günstig an Rohstoffe kamen, Seide oder was man als Textilien verarbeiten konnte. Die wurden gekauft von Großhändlern in Deutschland. Die Großhändler gaben das Rohmaterial, also die fertige Textilie, an Heimarbeiter und Arbeiterinnen und ließen daraus Hosen, Hemden und so weiter machen, die sie dann wiederum verkauften. Und weil die Briten, dadurch, dass sie diese Übermacht an Einkaufsmöglichkeiten hatten, konnten die Preise diktieren. Ja. Und die haben die Großhändler weitergegeben an die Heimarbeitenden. Und die mussten irgendwann ihre Kinder mitarbeiten lassen, um ein Gesamtvolumen zu erreichen. Auch das reichte irgendwann nicht mehr.
Aber die haben nicht nur geschneidert, die haben tatsächlich auch gewoben, oder?
Na, die haben, glaube ich, mehr geschneidert, aber das Detail weiß ich nicht.
Ich habe mal in Potsdam habe ich mal so einen alten Webstuhl, der steht da irgendwie rum, und die erzählten, dass das dann auch Heimarbeiten. Dann waren die Agenten dazwischen, sodass auch die Leute, die Arbeit gemacht haben, nie genau wussten, was ist meine Arbeit eigentlich wert, sondern die wurden halt abgeschirmt gegen den Markt sozusagen, was dann auch noch ein zusätzliches Problem war. Ja.
Ja, also ich sag mal so, das sind alles Umstände gewesen, die wir uns heute nicht mehr vorstellen können. Ja. Und die eben dazu geführt haben, dass in diesem einen Punkt Leute in Schlesien dann gesagt haben, jetzt reicht es. Und dann haben die diesen Aufstand gemacht. Es wurde ein furchtbares Exempel statuiert mit vielen Toten. Und es kam zu Prozessen. Und der Prozess endete mit ganz, ganz milden Strafen für die Aufständischen. Und da merkt man eben auch diesen Wandel, der zu der Zeit stattgefunden hat, weil die Richter gesagt haben, die Lebensverhältnisse,
was hätten sie denn anderes machen?
In denen die leben, sind so katastrophal, dass es gar keinen anderen Ausweg mehr gegeben hat. Deswegen kriegen die jetzt hier nur einen lächerlichen Strafbetrag irgendwie als Geldaufkommen, irgendwie sowas. Also da konnte man das merken, und das ist eben auch ein Punkt, wo man sagt, wir müssen die soziale Revolution vorher, bevor es richtig losgeht, und die agrarische Revolution und die Folgen der Industrialisierung mit einbeziehen, um diese Revolution von 1848 überhaupt zu verstehen. So, und dann geht es im Grunde genommen relativ schnell. Also 1944 ist der Weberaufstand und 1848 beginnt die Revolution, und das wiederum hat auch etwas zu tun mit einer Revolution in Frankreich, man glaubt es nicht. In der dann Louis Philippe, der Bürgerkönig, davon gejagt wird und die Franzosen also auf den Barrikaden sind mal wieder, mit wirklich einer ungewöhnlichen Brutalität dann auch zu Werke gehen. Also das ist wirklich
gegen wen speziell?
Gegen die Obrigkeit. Okay. Die Obrigkeit auch zurück. Also das ist in Frankreich immer, man kann das heute auch noch sehen, also ein Streik in Frankreich ist deutlich heftiger als bei uns.
Ja? Also da würde ich nicht auf die Straße gehen, wenn jemand sagen würde, bei dir in der Straße ist Streik.
Ja. Genau. Und der wiederum, diese Revolution im Februar 1848, das ist so dann der Tropfen, der dann auch in Deutschland das Fass zum Überlaufen bringt. Und es kommt zu Versammlungen Ende Februar 1848 überall im Lande. Und in Mannheim findet diejenige statt, die wohl am wichtigsten ist. Da kommen zwei Leute ins
Mannheim.
In Mannheim. Ja, Mannheim und die Gegend in Baden und so war immer die Hochburg der Revolution. Die badische Revolution war die absolute Hochburg.
Okay.
Das kann man bis zum heutigen, also Badenser sind freiheitsliebende Menschen und die lassen sich da nicht so ohne weiteres unterbuttern.
Ja.
Und es kommt also in Mannheim zu dieser, ich sag mal, Bürgerversammlung, würden wir heute sagen. Und auf dieser Bürgerversammlung wird eine Petition mal wieder verabschiedet, da stehen 10 Forderungen drin. Pressefreiheit, alles das, was ich schon mal gesagt habe, also die Bürgerrechte und Pressefreiheit und etc. Und dieses Papier, diese Forderungen, die werden dann nach Karlsruhe gebracht. Da sitzt dann die, heute würden wir sagen, Landesregierung, also der badische Herzog, Großherzog. Und der muss das dann also akzeptieren, weil ihm gar nichts anderes übrig bleibt, weil da auf einmal 3.500 Leute stehen, die laut rumschreien. Und dieses Papier wird bekannt.
Das ist so herrlich, wie ich finde es so herrlich, wie in diesen Zeiten du mit so wenig Leuten eigentlich so einen durchschlagenden Erfolg haben. Wenn heute 3.000 Leute vorm Rathaus stehen würden, wird's halt ausgelacht werden für. Das ist, finde ich schon faszinierend.
Aber damals.
Alleine dadurch, dass halt überhaupt auch Informationen langsamer geflossen sind, die ganze Welt sich langsamer gedreht hat, ist dann halt, wenn 3.500 Leute bei dir vor der Tür stehen, kriegst du halt erstmal Schiss. Weil du kriegst auch so schnell, kriegst du auch deine Truppen überhaupt nicht herbei.
Ja? Aber das liegt unter anderem daran, dass eben Baden ein eigenes Land war und es nicht eine Bundesrepublik gab. Und in dem Gebiet der heutigen Bundesrepublik lebten damals 35 Millionen Menschen oder sowas. Mhm. Also deutlich weniger. Deswegen sind diese 3.500 dann schon wieder in der Relation wieder sehr viel mehr. Ja. Aber trotzdem, das ist natürlich immer noch vergleichsweise wenig, das stimmt. Und also diese Forderung, die da überbracht wurden, die der dann auch akzeptiert hat, der Herrscher, wurden als Märzforderungen bekannt. Und diese Märzforderungen, deswegen heißt es dann Vormärz und Märzforderung, also bis zu diesem März, bis zum März 1848, die Periode zwischen 1815 und eben 1848 im März, heißt der Vormärz.
Darum Vormärz.
Jawohl.
Okay.
Und die Märzforderungen sind sozusagen der Startschuss, diese Forderungen überall im Land zu verteilen und durchzusetzen. Es kommt in vielen großen Städten zu Unruhen und die Herzöge und Fürsten wollen das nicht. Manche wollen es. Es kommt in Berlin bei euch zu regelrechten Bürgerkrieg mit mehreren hundert Toten, an dessen Ende der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Mit der Armbinde der Revolution, also Schwarz-Rot-Gold, durch die Stadt reitet und sich vor den Opfern des Massakers, das seine eigene Militärs, das sein Militär angerichtet hat, verbeugen muss. Auf dem Schloss Charlottenburg, glaube ich, muss er sich dann vom Balkon her verbeugen und sagen.
Muss er? Also muss er wollte das nicht.
Nee, er wollte das nicht.
Okay.
Und er wird dann also sagen, dass Preußen zukünftig in Deutschland aufgehen wird und sich an die Spitze der Bewegung stellen solle. Das wissen wir heute, war natürlich nur vorgeschoben, um seine eigene Haut zu retten, was ihm ja dann auch gelungen ist. aber die Menschen gucken erstmal erstaunt auf ihren König, den sie zum Teil noch nie gesehen haben, der auf einmal da so in der Stadt rumgeritten ist, und sagten juhu, schmissen die Hüte in die Luft und sagten, jetzt geht's los. Und dann wurde eine preußische verfassungsgebende Versammlung gewählt in Berlin, tagte die dann. Dann wurde ein Ausschuss gebildet, der die Wahlen zu einem deutschen Nationalparlament vorbereitete, ein Wahlausschuss. Dann wurde die Wahl ausgerufen und es wurde im es wird jetzt nicht ganz genau, irgendwann März, April wurde gewählt. Und das Ergebnis dieser Wahl, an der alle über...
Moment, immer noch 48? Nee.
48.
Ach, ja. Immer noch. Immer noch. Also sie haben im März diese Forderung gestellt und haben im März schon eine Wahl gehabt?
Nein, etwas später, aber okay. Ganz kurz später. Die konstituierende Sitzung war, glaube ich, irgendwann im Mai. Das ist jetzt auch egal. Jedenfalls ist relativ schnell gegangen. Und die, also an der Wahl durften alle einkommenspflichtigen Männer über 25 teilnehmen. Frauen waren ausgeschlossen.
Klassenwahlrecht ist
das. Es war ein Klassenwahlrecht, Zensuswahlrecht.
Zensuswahlrecht.
Und so, aber es war immerhin, das muss man festhalten, die erste freie Wahl, aus der eine Nationalversammlung hervorgehen sollte, die eine Verfassung erstellte. Das war der Auftrag. Sie sollten eine Verfassung erstellen. Das Ergebnis dieser Wahl drückte genau aus, wie sich die Menschen vorher positioniert hatten. Also es war ungefähr gedrittelt. Linke, gemittelt und Rechte.
Ja.
Und die hatten jetzt nicht Parteien in unserem Sinne. Es gab zwar Liberale, es gab Sozialisten, es gab auch schon Kommunisten, aber es gab keine FDP oder CDU oder sowas, sondern die bildeten Fraktionen und diese Fraktionen hatten ganz merkwürdige Namen. Also Württemberger Hof hieß eine Fraktion, die anderen hießen Casino und also was, die nannten sich nach ihren Tagungsorten.
Ach ja, okay, ja, leuchtet ein.
Leuchtet eigentlich ein, genau. Und diese Fraktionen hatten auch keine richtige Abgrenzung. Also man konnte auch durchaus schon mal wechseln. Das war auch kein Problem.
Mhm.
Und sie hatten zwar so grundlegende Überzeugungen, aber sie waren nicht festgelegt total. Also sie waren sozusagen durchaus auch bereit.
Kompromissbereit.
Und unterschiedliche Koalitionen einzugehen. Genau. Ja, es gab keine feste Regierung in dem Sinne. Also es gab natürlich Minister dann und so, aber es gab nicht, es gab keinen Koalitionsvertrag, sagen wir mal mit heutigen Begriffen so, sondern es war klar, was sie machen sollten. Und dann trafen die sich in der Paulskirche.
Wer hat die beauftragt, das zu machen? Also das
waren die Märzforderungen. Die Märzforderungen, weil wir brauchen eine Verfassung.
Okay. Und
dann haben die gesagt, jawohl, wir machen jetzt eine Verfassung.
Aber irgendjemand musste das ja durchsetzen. Das waren dann noch die alten Herrscher, die dann
letztendlich gesagt haben. Die alten Herrscher haben die Wahl akzeptiert, haben gesagt, okay, dann wählt ihr eben. Dann macht ihr jetzt eine verfassungsgebende Nationalversammlung, dann gucken wir, was bei rauskommt.
Ja, aber das muss ja auch irgendwie organisiert worden sein und so. Also das
es gab einen Wahlausschuss. Der hat die Wahl organisiert und dann...
Ja, aber wer hat denn den Wahlausschuss eingesetzt?
Das waren aus den Ländern, wurden Leute delegiert, die sich bis dahin in der Nationalbewegung groß getan haben. Also die einfach führende Köpfe waren.
Das ist aber auch, ich meine, auch für diese Zeit, die hatten ja nicht Telefon und nix. Das ist ein enormer Vernetzungsgrad dann aber auch mal gewesen, oder? Über so viele kleinere Länder und Fürstentümer
hin. Ja, die Revolutionäre kannten sich natürlich. Es war schon möglich, mit der Eisenbahn zu fahren. Zwar noch nicht so richtig schnell, aber es ging. Ansonsten Pferdekutsche. Und es war durchaus so, dass die Leute sich untereinander kannten. Und die sagten einfach, ich mache da jetzt mit. Und in diesem Wahlausschuss gab es auch schon die Bestrebung, das genauso zu machen wie in Paris, nämlich aus dem Wahlausschuss schon eine verfassungsgebende Nationalversammlung zu machen.
Mhm.
Also Wahlen zu umgehen.
Ja, weil sind ja eh schon alle da. Ja.
Wahlen zu umgehen, sozusagen, genau. Und also das wurde dann abgelehnt von der Mehrheit. Dann gab es Leute, die dann rausgegangen und gesagt, das mache ich alles nicht mehr. Das ist ja ein reaktionärer Haufen. Also es gab schon richtig so ordentlich um die Ohren. Also das war jetzt keine friedliche Veranstaltung. Und als sie dann letzten Endes dann gewählt haben und sich konstituiert haben, haben die gesagt, okay, wir müssen jetzt eine Verfassung gründen oder eine Verfassung schreiben. Deswegen waren auch überproportional viele Juristen an diesem Verein tätig, weil es natürlich keine ganz einfache Aufgabe ist, aus dem Nix eine Verfassung zu schreiben.
Ja.
So. Was sie gemacht haben, es ist die erste deutsche Verfassung, die sie fabrizieren. Also das ist der erste Punkt, weswegen sie auf keinen Fall gescheitert sind. Es ist die erste deutsche Verfassung, die jemals schriftlich festgehalten wurde. Zweitens, sie haben bis Dezember, also in 4-5 Monaten, eine Erklärung der Bürger- und Menschenrechte verabschiedet, die Grundlage des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland ist. Das ist auch kein Scheitern, sondern ein sehr großer Erfolg. Das war das erste Mal, dass in deutscher Zunge diese Rechte festgeschrieben wurden und auch Gültigkeit behalten haben. Mhm. Ist danach, abgesehen von der Nazi-Zeit, nie wieder daran gerüttelt worden. Die sind alle so geblieben, wie sie sind. Sie wurden teilweise sogar in der DDR-Verfassung übernommen, die sich auch auf diese Nationalversammlung berufen hat, alleine schon durch die Farbe Schwarz-Rot-Gold. Mhm. So, das ist das Dritte. Schwarz-Rot-Gold als demokratisches Element ist mit Ausnahme des Kaiserreichs, ja, und der Nazis immer deutsche Fahne gewesen.
Ja.
Das Kaiserreich hat einfach das Preußische nach vorne gezogen und das Rote in Hannover. Also die Schwarz-Weiß-Rote ist sozusagen die Kombination aus Preußen und Hannover, also britisches und deutsches Königreich. So, und bleiben wir nochmal bei der Verfassung oder bei der Versammlung. Und das Problem, was dann auftauchte, und deswegen wird eben in unseren Schulbüchern oft gesagt, gescheitert, die haben sich in diese Verfassung verkrallt.
Ja.
Wirklich verkrallt und haben dabei nicht bemerkt, dass sich die Welt um sich herum längst verändert hatte. Also die Großmächte und die restaurativen Monarchen und diejenigen, die absolutistischen Herrscher waren, die das gerne wieder zurückhaben wollten, die sortierten sich derweil und sammelten ihre Truppen und gingen dann sozusagen zum Angriff über. Und das ging relativ zügig. Also bis Mai 1849 war die Sache gelutscht. Da war fertig. Also da war alles wieder umgedreht. Aber in den ersten 4-5 Monaten hingen diese Delegierten, meistens Juristen, an ein paar Fragen, die auch du selbst bei größtem Nachdenken und mit Internet nicht würdest lösen können. Nämlich, wer eigentlich gehört zu diesem Deutschen Reich? Wer gehört dazu?
Ja.
Wenn du sagst Preußen, dann gehört dazu ein großer Teil Ostpreußen, der überhaupt nicht im Deutschen Bund war. Da leben Leute, die die deutsche Sprache vielleicht gar nicht konnten. Mhm. Da leben Polen, die eben annektiert worden sind von Preußen am Ende des 18. Jahrhunderts. Gehört eigentlich Österreich dazu? Österreich war ein Vielvölkerstaat. Da lebten Kroaten, Tschechen, also ganz viele Völker, die eben überhaupt nicht zu Deutschland gehörten, die da auch nicht rein sollten. Und dann haben die die abenteuerliche Idee gehabt, dann könnte sich doch Österreich aufteilen. Ja. Und dann hat der österreichische König gesagt, sag mal, habt ihr eigentlich einen an der Waffe?
Ja, doch, ja? Ganz guter Blick in die Zukunft.
Ne? Genau. Und der Preuße sollte das genauso sagen, so mache ich nicht. So, und dann waren die anderen, die sagten, nein, wir machen die kleinen, also das war die großdeutsche Lösung. Ja. Die anderen sagten, nein, wir machen die kleindeutsche Lösung. Die kleindeutsche Lösung bedeutet Deutscher Bund. Ja, das, was im Deutschen Bund ist. Und dann haben sie gesagt, aber ohne Österreich. Weil wenn Österreich dabei ist, dann hast du das Problem, dass Österreich mit einem Teil im Deutschen Bund ist und mit dem anderen eben nicht. Und das geht auf gar keinen Fall. Aber Preußen sollte auf jeden Fall dabei sein.
Mhm.
Und Preußen sollte auch die Führungsmacht sein. Das ist eine bahnbrechende, wegweisende Entscheidung, die da gefallen ist. Weil nämlich dadurch der Konflikt beendet wurde zwischen Preußen und Österreich, der die ganze Zeit schwaberte,
ja.
Wer ist eigentlich die deutsche Führungsmacht? Österreich oder Preußen?
Aber war das nicht sowieso egal, weil die Revolution ja gescheitert ist?
Ja, aber die Revolutionäre, die saßen da im Parlament, ja, und haben überlegt, wie kriegen wir das hin, dass wir, ohne dass die Leute gegen uns sind, einen Einheitsstaat herstellen. Wie kriegen wir das hin mit Österreich? Was machen wir mit den Rechten des englischen Königs, der in Hannover irgendwie regiert? Was machen wir eigentlich mit dem Teil Preußens, der überhaupt nicht zum Deutschen Bund gehört, der auch von Preußen entfernt war? Der war ja, Ostpreußen hatte keine Landverbindung zu Westpreußen, ja?
Mhm.
Das wurde erst später.
Der Korridor.
Mhm. So. Nee, aber das war eine sehr, sehr komplizierte und sehr diffizile Diskussion,
ja.
In der erzkonservative Monarchisten auf republikanische Linke getroffen sind. Und das kannst du dir vorstellen, was dabei rauskommt, nämlich gar nichts. Und während diese Diskussion stattfindet, gucken die Delegierten immer auf ein riesiges Bild.
Ja.
Und dieses riesige Bild ist die Germania. Das hängt überdimensional in dieser Kirche. Die Kirche hat einen Altar und eine Orgel.
Ja.
Und die mussten irgendwie die Orgel verhängen und haben dann gesagt, da bauen wir jetzt ein riesiges Bild vor. 5 Meter hoch und 3 Meter breit.
Das ist die Paulskirche, über die wir reden. Ne?
Das ist die Paulskirche. Ja. So, und diese Germania wurde dann also in Auftrag gegeben und die wurde auch sehr schnell gemalt. Und die Germania ist eine Walküre, also eine sehr stämmige große Frau, die aus der germanischen Mythologie erscheint und entsteht und eben Germania genannt wurde, weil sie sozusagen die Schutzgöttin der Deutschen ist. Und diese Germania wird versehen mit den Elementen des Friedens und der Selbstbehauptung und der Befreiung. Also an ihren Füßen ist eine Fußfessel, die gesprengt ist.
Aha.
In ihrer Hand hat sie ein Schwert.
Ja.
Um dieses Schwert ist ein Olivenzweig gewickelt. Also sagt, ich bin wehrhaft, aber ich will Frieden.
Civis pacem parabellum.
Genau, also ich will
Frieden. Ja, ja, ja.
Und ihre Fahne sozusagen weht in den Horizont, die deutsche Fahne weht in den Horizont. Das heißt, wir wollen in die Zukunft gehen.
Ja.
Wir wollen keinen Rückschritt, wir wollen nicht zurück, wir wollen nicht das Alte, wir wollen das Neue. Und das Bild ist insofern toll, weil es eben sich nicht für die eine oder die andere Seite entscheidet. Sie hat keine Kaiserkrone auf dem Kopf. Sie hat keinen Reichsapfel in der Hand. Mhm. Sie hat keinerlei Insignien der Macht. Ja. Sie hat nur sozusagen die stolze Darstellung einer Idee, dass wir einen Einheitsstaat haben möchten. Und das ist auch das, was die Delegierten tatsächlich geeint hat. Also selbst die schlimmsten Reaktionäre und die größten Linken, die wollten eigentlich dasselbe. Aber sie haben sich einfach nicht vernünftig einigen können. Und am Schluss ist sozusagen eine Minimallösung zustande gekommen. Und diese Minimallösung bedeutete, wir werden eine konstitutionelle Monarchie, ein Kaiserreich und möchten an der Spitze unseres Kaiserreiches den preußischen König. Und deswegen werden wir jetzt eine Delegation nach Berlin schicken, zu Hofe, und dem dort amtierenden Friedrich Wilhelm IV. Diese Kaiserkrone antragen. Und das ist sozusagen die Dramatik, die das Ganze wirklich zum Scheitern führt und was wirklich eine ganz langfristige Folge hat.
Ja.
Die Delegation kommt nach Berlin, der preußische König kommt zu ihnen und hört sich das alles an.
Tatsächlich, der hat die empfangen. Ja?
Das muss er schon machen.
Okay.
Ja? Und hat gesagt, mache ich nicht. Mach ich nicht. Und die Delegierten sind völlig konsterniert und sagen, wieso das nicht? Und dann sagt er das in höflichen Worten. Er sagt, also wenn es hier ein Preuße als deutscher Kaiser, würde den Zorn der Franzosen hervorrufen und die Österreicher fänden das auch nicht gut. Und er wollte doch lieber sowas wie das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Da war immer ein Habsburger an der Stelle und das fände er viel besser. Und deswegen hat er die wieder rausgeschmissen. In Wahrheit hat der preußische König diese Krone als ein Hundehalsband der Revolution definiert. Das sei ein Drecksmoloch des Straßenkampfes oder irgendwie sowas. Dann hat er also in Briefen hinterher seinen Freunden kundgetan und hat damit der Revolution in Deutschland tatsächlich den Genickschuss verpasst, weil damit war klar, für die anderen Staaten, also Preußen war ja nur einer von 34 im Deutschen Bund, für die anderen Staaten war klar, okay, machen wir nicht. Ja, die Preußen, das sind die Stärksten, die haben Nein gesagt, dann machen wir. Dann ziehen wir jetzt alle mal erstmal unsere Delegierten zurück, wir blockieren irgendwelche weiteren Verhandlungen. Das Ergebnis war dann, dass in Frankfurt die Delegierten sich nicht mehr sicher gefühlt haben. Die sind dann nach Stuttgart ausgewichen, das sogenannte Rumpfparlament, also das, was noch übrig geblieben ist. Von 809 Delegierten, die es mal am Anfang waren, sind es, glaube ich, noch 170 oder sowas geblieben. Und auch da waren also die württembergische Truppen waren also stets zugegen und machten Stress. Und dann endete das Ganze bei Karlsruhe in Rastatt in der Festung, wo sich dann also badische Revolutionstruppen mit einigen Abgeordneten zurückgezogen haben, um dann 3 Wochen lang belagert zu werden von preußischen und württembergischen Soldaten, um dann eben aufzugeben und damit sozusagen die Revolution zu beenden, aber nicht, finde ich, jedenfalls scheitern zu lassen. Und ganz viele von den Revolutionären, die eben 1849 gemerkt haben, sie können sich nicht durchsetzen, sind entweder in die benachbarte Schweiz geflohen.
Aha.
Manche sind dann nach Amerika gegangen und waren dort, gehörten dort zu den sogenannten 48ers. Also die 48ers waren eben Leute, die wegen der Revolution aus Deutschland geflüchtet sind und eine ganz große Gruppe in der deutschen Gemeinschaft gestellt haben. Und die meisten von denen sind im amerikanischen Sezessionskrieg von 1861 bis 65 auf Seiten der Union haben am Krieg teilgenommen. Es gab richtige Bataillone mit 40-50% deutschen Soldaten. Es gab Generäle, preußische Generäle, die also die Truppen von Lincoln befehligt haben und zum Sieg verholfen haben. Und es gab eben so 2-3 Gestalten, die wurden dann Senatoren und große Politiker. Der berühmteste war Karl Schurz, der war Innenminister in den USA. Und was ich auch herausgefunden habe, wo ich dann wirklich geschmunzelt habe, die ersten deutschen Revolutionäre sind tatsächlich schon 1848 in Amerika aufgeschlagen. Friedrich Hecker zum Beispiel. Und die haben dort Turnvereine gegründet. Frei nach Turnvater Jahn. Das gab es vorher in Amerika nicht.
Turnvereine.
The German Turnvereine hießen die. Und die gibt es bis heute. gibt es bis heute. In Cincinnati war der erste. Und den hat tatsächlich Friedrich Hecker aufgemacht, weil der eben nicht nur revolutionär, sondern auch begeisterter Turner war. Weil Turnen über Seil und Boxspringen war
Ertüchtigung.
Antifranzösische Ertüchtigung, ganz genau.
Okay.
Genau. Das war die Idee von Turnvater. Wir müssen die Jugend, wir verlieren immer gegen Napoleon, weil unsere Jugend nicht vernünftig ertüchtigt ist. Also müssen wir Sport machen. Die Spuren sozusagen sind da wirklich deutlich zu sehen bis in die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts und die sind alle hoch geehrt worden. Ich wusste das alles gar nicht. Es gibt Statuen in großen Parks in New York, die eben genau an diese Leute erinnern. Und die also tatsächlich einen bedeutenden Anteil daran hatten, dass die Union, also diejenigen, die für den Erhalt der amerikanischen Bundesstaaten oder der Union der Vereinigten Staaten eben eingetreten sind, dass die eben diesen Krieg gewonnen haben. Insofern ist sozusagen ein Ausläufer der 48er Revolution immer noch nach Amerika gegangen. Aber letzten Endes ist eben die Revolution hat nicht dazu geführt, dass wir eine demokratische, republikanische, sonst wie parlamentarische Verfassung bekommen haben.
Das hat nochmal 70 Jahre gedauert.
Ne? Nee, nicht 70 Jahre, es hat bis 1871 zum Kaiserreich gedauert. Da gab es dann ja einen Reichstag, ein gesamtdeutsches Parlament. Aber es sind eben ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen worden, die nie wieder zurückgenommen wurden. 2, 3 hatte ich eben schon genannt. Ganz, ganz wichtig war die Agrarreform. Mhm. Es wurde Land enteignet von den Großgrundbesitzern und Bauern gegeben, die dann ihr eigenes Land hatten. Es wurden Adelsprivilegien zurückgenommen. Das heißt, dass Adel keine Steuern zahlte und ähnliche Dinge, das wurde abgeschafft. Es wurde eine ganz strikte Trennung von Kirche und Staat durchgeführt. Und es war in fast allen deutschen Staaten, die einen König oder einen Fürsten hatten, eine Konstitution da, also eine Verfassung. Mhm. Und selbst das Kaiserreich, wo dann immer alle sagen, ach, furchtbar, Kaiser Wilhelm, ja, der war natürlich...
Ich glaube.
Ja, dieses Kaiserreich war in vielen Dingen eine Zwischenstation tatsächlich, aber eben auch fußte es auf dieser Idee, einen deutschen Einheitsstaat zu machen. Bismarck war davon sehr überzeugt, der fand nur die Art und Weise... furchtbar.
Also okay, der hatte ein Problem mit Sozialdemokraten.
Ja, das auch, aber die gab es ja da noch gar nicht.
Okay.
Es gab Arbeiterverbrüderung hieß das. Die hatten auch durchaus Einfluss auf die 48er Revolution. Aber es war einfach nicht die Art und Weise, wie man das macht. Es war eben nicht mit der Obrigkeit von oben nach unten, sondern vom Volk von unten nach oben. Und das war für Bismarck völlig indiskutabel. Aber im Ergebnis haben auch ganz viele Revolutionäre der 48er Revolution gesagt, Bismarck, deutsches Kaiserreich, super. Ja, also da gab es, das muss man wirklich sehr unterschiedlich bewerten. Und auch Wilhelm II., der ja bei uns hängen bleibt, weil er den Krieg sozusagen, ich sag mal, befürwortet hat, den Ersten Weltkrieg. Aber Wilhelm II. War
zu schwach, war ihn zu verhindern.
Wie auch immer, jedenfalls ja. Wilhelm II. War ein unglaublich moderner Typ. Also der hat sich sehr für viele Dinge interessiert, die dann auch Realität wurden.
Und letztlich haben die 48er Revolutionäre ja bekommen, was sie wollten. Es gab einen deutschen Staat dann irgendwann. Ne?
Ja, und es ist sogar so, man könnte es noch weitergeben, wenn wir jetzt 175 Jahre später sozusagen uns an diese Revolution erinnern. Jetzt endlich sozusagen ist es soweit, dass dieser gesamtdeutsche Staat, also inklusive der ehemaligen DDR, als parlamentarisch, als demokratisch, als liberal und so weiter eben existiert. Und wir berufen uns darauf, weil nämlich auch durch diese 48er Revolution Bewegungen angestoßen wurden, die bis zum heutigen Tage wichtig sind. Die Arbeiterbewegung, die Frauenbewegung. Es wurde eine Zeitung auf einmal, es gab eine Zeitungslandschaft, weil sie die Pressezensur abgeschafft haben. Mhm. Einmal wurde Kladderadatsch entstand. Es gab die Deutsche Zeitung, das war für die Konservativen. Es gab andere Zeitungen, die waren dann für die Linken und so weiter. Und die sind auch bei den Nazis natürlich verboten worden, weil die Nazis in jeder Hinsicht ein Zivilisationsbruch waren und natürlich da auch entsprechend gewirkt haben. Aber sie haben immer auch das Kaiserreich, auch den Kaiser kritisch begleitet. Es war immer so, dass selbst bei der größten Sozialistenverfolgung und oder bei Sozialistengesetzen oder bei dem Kampf gegen die Kirche, beim Kulturkampf, ist immer eine kritische Begleitung gewesen in Text und Bild, die eben die Politik der Großen aufs Korn genommen hat und die durchaus auch keinen Hehl gemacht haben, Bismarck zu kritisieren oder einfach Dinge so karikaturmäßig darzustellen, die jeder sofort auf den ersten Blick sofort verstanden hat. Das hat langfristige Folgen gehabt, weil ohne Zeitungen und ohne eine öffentliche Meinung, die dadurch erstmal überhaupt entstanden ist, wären alle anderen Prozesse, die danach gekommen sind, nicht vorstellbar. Es wäre einfach so nicht vorstellbar gewesen. Und Frauenbewegung, will ich auch durchaus sagen, am Anfang ist das, kann man das so ein bisschen belächelnd sich anschauen, da wurden mehr oder weniger Kaffeekränzchen gemacht. Aber die Forderungen, die sie aufgestellt haben und die Begründung, warum sie gesagt haben, dass das so sein muss, die sind alle hochmodern, die sind alle richtig, da gibt es überhaupt keinen Zweifel dran.
Es ist ja immer, du sagst ja immer, auch früher waren die Menschen nicht dümmer als heute. Nee,
genau. Die haben genau den Punkt getroffen. Also Alice Schwarzer würde jede Buchstaben unterschreiben, den also meinetwegen eine Frau von 1850 geschrieben hat, ja. Auch zum Beispiel, es gab da Frauen, die auch teilweise porträtiert werden in diesem Buch, die gesagt haben, ich sehe überhaupt nicht ein, warum ich nicht mit einem Messer durch die Gegend rennen darf, wenn ich hier eine Demonstration für die Revolution mache. Ja. Und die Männer, die Revolutionäre, haben gesagt, Frauen haben da nichts zu suchen. Also auch bei denen, ja, wo wir dann sagen, och, das ist aber fortschrittlich. Nein, das waren sie nicht, sondern die haben einfach Frauen, Küche, Kinder, so, ja. Und all das ist da aufgebrochen worden und deswegen, das hat wirklich sehr tiefschürfende und sehr nachhaltige Wirkungen gehabt. Und ehrlich gesagt finde ich, dass die, also dass wir sozusagen in unserer Retrospektive da durchaus stolz drauf sein können, dass wir das so hingekriegt haben. Jetzt wir in Anführungsstrichen gesagt, ja.
Dass wir, das sich auf Vergangenes in unserem genau. Land bezieht, ist immer die einfachste Variante, nicht zu vergessen, wo wir herkommen, finde ich.
Ja. Also diese Revolution und die Zeit vor der Revolution, wo das alles sozusagen erdacht und wurde und durch die Gegend gewabert ist, hat eben dieses Land tatsächlich sehr verändert. Und es ist nie wieder so geworden, wie es vorher war. Und es ist, selbst im Kaiserreich sind viele Traditionen eben nicht unterdrückt worden und in der Weimarer Republik sowieso nicht. Und gut, bei den Nazis, das ist halt wirklich die große Ausnahme, das muss man dann schon sehen. Und wenn wir dann auf 1948, 1949 gucken, da entstehen zwei deutsche Staaten und die berufen sich beide, also die DDR und die Bundesrepublik berufen sich beide auf die Tradition der deutschen Revolution von 1848, 1849. Nicht zuletzt durch die Verwendung von Schwarz-Rot-Gold, aber eben auch durch die Verwendung von Personen, die dann sozusagen hochgelobt wurden. Also du kannst immer gucken, wer kriegt eine Briefmarke in welchem Land.
Ja.
Und da kann man das wirklich dran sehen. Und da kann man einfach sehen, okay, es gibt natürlich mit unterschiedlichen politischen Ambitionen, das ist ja vollkommen klar, aber es gibt so ein paar gemeinsame Wurzeln, die selbst dann nicht zerstört wurden. Das wäre natürlich ganz anders gewesen beim Kaiserreich. Also die Beurteilung des Kaiserreichs in der DDR und bei uns war völlig unterschiedlich.
Ja.
Genauso die Nazi-Zeit, die wurde bei uns ja ganz komplett anders definiert und überhaupt auch erklärt. Aber die Revolution und die Gründe, die dazu führten und die auf diese Revolution hingeführt haben, die sind relativ, relativ sage ich, wirklich identisch gewesen. Und auch das macht irgendwie, finde ich jedenfalls schon erstaunlich. Also das ist schon eine große Wirkung.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Sehr gerne.
Matthias hat ein Buch geschrieben, es heißt 1848, die Revolution in 48 Kapiteln. Und das erscheint irgendwann im Herbst 2022.
Genau.
Wer redet, ist nicht tot.